What's up?
And she's fighting 500 meters. They're all fighting.
En gros, c'est un peu qui attaque.
Here comes Van Vleuten. Side by side for glory.
The battle for yellow.
History is made. The first yellow jersey.
I think we deserve it. And it's nice it's finally there.
Tourfunk. Die tägliche Dosis Tour de France.
Die Brillengläser sind wieder freigewischt. Wir können wieder sehen und wollen heute sprechen über eine, ich glaube, so kann man sagen, denkwürdige Etappe 4 der Tour de France der Frauen mit einer Siegerin, die kurz davor im Podcast, also kurz vor der Tour de France der Frauen bei uns im Podcast noch gesagt hat, ja, irgendwann im Frühjahr hat sich mein Team dann doch mal entschieden zu fragen, ob ich mitkommen will zur Tour de France. Und über diese Siegerin und die ganze Etappe wollen wir heute sprechen mit Thomas Gerlich, der mir zugeschaltet ist. Hallo Thomas.
Grüß dich, Jonas. Dein Name muss natürlich auch noch erwähnt werden. Ich freue mich sehr. Jonas Bayer, dieser hervorragenden Anmoderation. Und Jonas, auf dich wollte ich eh gleich noch zu sprechen kommen. Einerseits hat, ich muss dich kurz korrigieren, Marlene Reusser wurde gefragt, ob sie sich einrichten kann im Juli. Also so sinngemäß, passt, ja, hast du da gerade zufällig die Woche frei. Und sie war aber schon mal bei uns zu Gast, so vor 2 Jahren. Oder vor 1,5 Jahren circa, oder vor 1 Jahr, keine Ahnung. Da ging es darum, dass Paris-Roubaix der Frauen zum ersten Mal stattfinden wird. Erinnerst du dich vielleicht, da hast du eine Aussage getätigt, Schweizer, relativ gut im Zeitfahren, da gibt es doch eine Parallele. Ich musste heute daran nochmal denken.
Ja, da kann man drüber nachdenken. Fabian Cancellara hatte ich damals ins Spiel gebracht. Und ich glaube, wenn man es heute so gesehen hat, wenn sie da mal so einen Vorsprung hat, also jetzt greifen wir schon vor, wie sie gewonnen hat, aber ich glaube, darüber muss man als erstes sprechen. Wenn sie da mal einen Vorsprung hat, dann scheint so, dass sie nicht mehr aufzuhalten ist, oder?
Ja, auf dem Terrain absolut. Also es gibt aktuell im Peloton, wenn überhaupt, dann vielleicht 2 oder 3 FahrerInnen, die so gut im Zeitfahren sind wie sie. Und die steilen Anstiege waren herum, da kam nicht mehr viel. Wir werden die Etappe gleich aufdröseln. Insofern stellen wir das mal noch hinten an. Einmal kurz vielleicht die Etappe im Schnelldurchlauf. Jonas,
so,
bitte.
So würde ich es auch sagen. Gravel-Etappe heute hatten wir bei der Tour de France immer nur in sehr dosierter Form, also bei der Tour de France der Männer immer nur in sehr dosierter Form. Hier war es richtig Gravel, hat eher an Strade Bianche erinnert, also weil tatsächlich lange Gravelstücke waren mit einem Unterboden, über den wir gleich noch sprechen werden. Vorne ging die Ausreißergruppe relativ schnell weg, die aber, wie wir bisher bei der Tour de France der Frauen auch gesehen haben, nie weit weggelassen wurde. Ging dann in die ersten Gravelstücke rein, die ersten Attacken gingen weg, Feld blieb aber immer einigermaßen zusammen, bis auf ein paar Defekte und Stürze. Am Ende läuft das Feld wieder einigermaßen zusammen und aus dieser Gruppe attackiert dann eben Marlene Reusser heraus und die ist dann nicht mehr einzuholen. Gibt dann noch eine zweite Verfolgergruppe, die attackiert haben. Ich glaube, daraus zu eben ist Evita Music von FDG, die einen guten Job gemacht hat. Aber am Ende ist dann Marlene Reusser, die ganz souverän das Ding gewinnt, hinten im Gesamtklassement. Bei den Frauen passiert gar nicht so viel, wollen wir gleich noch drüber sprechen, dass man die Etappe zusammengefasst. Also Marlene Reusser gewinnt das Ding wirklich souverän. So muss man es, glaube ich, sagen. Thomas, lass uns als erstes mal über den Gravel sprechen. Also wir kennen es von der Strade Bianche, die ja auch von den Frauen gefahren wird. Aber das war doch ein ganz anderer Untergrund, so will ich es mal ausdrücken.
Also ich will es mal so formulieren, nach dem, was die letzten 2 Etappen passiert ist und was ich dann heute vor der Etappe von den Straßenwegverhältnissen gesehen habe, war ich überrascht, dass heute nicht viel mehr in Richtung Stürze passiert ist. Also weil auf die Straßen, da waren teilweise ja wirklich 20 Zentimeter nur, wo man fahren konnte. Der Rest war, also wer ab und zu mal in den Bergen ist, dann guckt man Untergrund, dann gibt es irgendwie Schotter, dann gibt es Kies und manchmal gibt es Geröll. Heute war, fand ich stellenweise schon Geröll. Alles war ehrlicherweise für meinen Geschmack zu viel. Also, ja, was heißt zu viel? Aber es ist einfach, ja, man kann ja Schotter, man kann ja nicht asphaltierte Straßen nutzen, aber das heute, da waren ja wirklich Steine. Ich fand es ganz interessant, es kamen heute schon Meldungen, 2 Stunden bevor das Peloton kam, teilweise Autos, die da mit platten Reifen am Streckenrand stehen geblieben sind. Also wenn die Straße für Autos schon nicht mehr so wirklich passt, naja.
Bin ich voll bei dir. Mir war es auch ein Tick zu viel dann. Am Ende ist, was jetzt Platten betrifft, bis auf Mavi Garcia, die, glaube ich, 5 Platten hatte, also das war wirklich unglaublich. Einer, da ist ja einfach der komplette Vorderreifen geplatzt, da hat es eine richtige Staubwolke zur Seite rausgeblasen, weil da der Druck entwichen ist. Die hatte richtiges Pech, die hatte dann noch einen Crash mit ihrem eigenen Auto. Können wir gleich, glaube ich, auch nochmal eine Einordnung dazu geben. Also sie fährt, immer wieder musste sie natürlich ranfahren, teilweise mit Hilfe ihrer Teamkolleginnen. Einmal fährt sie dann wieder ran und dann kollidiert sie mit ihrem eigenen Auto, das da aus meiner Sicht, so habe ich es gesehen, einfach ein bisschen zu nah aufgefahren ist, unnötigerweise, oder? Was hast du da eine andere Sichtweise?
Das ist für mich gar keine Kollision oder so, die wurde umgefahren einfach. Also ich weiß nicht, wie viel Pech man an einem Tag haben kann, wie diese Frau, ich habe vorhin auf Twitter, ich weiß gerade nicht mehr, welcher Account das geschrieben hat, wenn du mal einen sehr schlechten Tag hast, denk an den 27. Juli von Garcia, so viel Pech an einem Tag, gefühlt 20 Mal wegen einem Platten angehalten und dann fährt dich auch noch das eigene Teamfahrzeug um. Also ich weiß nicht, was da heute Abend fällig ist beim Abendessen von dem Fahrer oder der Fahrerin dieses Autos, aber ich würde mal sagen, ein Glas Wein sollte da vielleicht irgendwie drin sein. Also es war schon brutal bitter.
Ja, vor allem ist natürlich jetzt 1,30 Rückstand, den sie kassiert hat, jetzt auf die anderen Favoritinnen im Gesamtklassement. Wir wissen, sie ist eine Favoritin da dabei fürs Gesamtklassement. Hier ist Dritte geworden beim Giro. Und am Ende muss man sagen, wäre sie wahrscheinlich wieder hingekommen an die Gruppe, weil sie einfach sie hatte offensichtlich einen super Tag. Das ist natürlich dann extrem bitter. Ja, sie ist, glaube ich, viermal wieder an die Führungsgruppe hingefahren. Hat sicherlich auch ein bisschen davon profitiert, dass vorne das Tempo nicht immer allzu hoch war, sondern alle ein bisschen konzentriert darauf waren, zusammen zu bleiben und bei Möglichkeit noch Helferinnen da zu haben. Aber das ist dann natürlich extrem bitter jetzt, also dass sie da 1,30 verliert, plus diesen schweren Sturz, wo man auch nicht weiß, wie sie da rauskommt. Am Ende muss man sagen, eigentlich Glück gehabt, oder? Dass sie nicht noch unters Auto kommt.
Ja, das habe ich mir auch erst gedacht. Am Ende habe ich aber, also habe ich dann auch mal noch eine Theorie gelesen, die ja relativ Sinn macht. An sich bremst sie ja, also blöd gesagt, sie schlittert ja nach vorne. Also erstens ist sie auch so ein bisschen zur Seite, damit sie von hinten erwischt und am Ende greifen die Autobremsen. Ich glaube, in dem Moment, wo der Fahrer, die Fahrerin sie dann touchiert oder umfährt, wird die schon auf Vollgas auf die Bremse gestiegen sein und die Fahrerin schlittert ja noch ein bisschen in die Straße. Aber am Ende ja, also das Bild, wenn du das im Standbild siehst, denkst du dir wirklich überfahren. Also das war schon Wahnsinn. Ich fand es dann spannend, also was man ja gesehen hat, einfach wie hektisch es war, und da bin ich ehrlich gesagt froh, dass nicht noch mehr Stürze passieren sind, weil man konnte ganz gut erkennen, wir hatten ja oft am Anfang noch zwei Ausreißerinnen auch vorne, die hatten einen Zeitvorsprung und der ist zwischen vor dem ersten und vor dem zweiten Gravel-Sektor-Stück, hast du mal gesehen, ob es gerade hektisch wird, ob gerade Positionskämpfe entstehen, naja, schau mal auf die Zeit zwischen Ausreißer und dem Feld. Die hatten dann immer so eine Minute Vorsprung und innerhalb von einer Minute ist das auf 20 Sekunden wieder runter. Dann ging es ins Gravelstück rein und zwischen ersten und zweiten Gravelstück ist er dann direkt wieder auf 40, 50 Sekunden angestiegen. Alle wieder okay, heil durchgekommen und vom zweiten Ding genau dasselbe und da haben sie sich ja eingeholt. Also man konnte das heute genau an der Zeit zwischen Ausreißer und Gruppe erkennen, wo gerade oder was gerade passiert im Feld, nämlich es wird hart gefahren, es geht um Positionskämpfe, enge Straßen. Und da bin ich ehrlich gesagt, wie gesagt, wir haben die letzten zwei Tage, sobald es hektisch wurde, ob Windkante oder irgendwas, gab es immer irgendwelche Stürze. Und da muss man sagen, heute die Platten und die technischen Pannen, die waren vorherzusehen. Also das war ja Lotterie da teilweise gefühlt heute. Aber dass da keine großen Stürze passiert sind, da bin ich dann am Ende doch eher froh.
Ich glaube, die Theorie auch, warum es so wenig Stürze gab oder eine Erklärung dafür, hat auch, oder habe ich heute schon im Latin Rouge Cycling Podcast gehört, der nochmal erwähnt hat, dass eben vor den ersten zwei Gravel-Stücken jeweils zwei Anstiege waren. Also vor dem ersten 1,5 Kilometer mit 7% und dann 1,1 Kilometer mit 8%. Und das sorgt natürlich dafür, dass so ein großes Peloton auch ausgesiebt wird und kleiner gemacht wird. Wenn man da so flach reinfahren kann in so Gravel-Stücke, ist, glaube ich, das Tempo einfach höher. Wir haben das bei der Roubaix-Etappe natürlich auch gesehen. Ja, da ist dann das Tempo brutal hoch. Und ich glaube, so schafft man so ein bisschen, das auszusieben. Und dann sind einfach weniger Fahrerinnen quasi da, die da so einen Positionskampf betreiben. Ich glaube, das ist eine Erklärung dafür, warum es dann zu so wenigen Stürzen gab.
Absolut. Und das Feld wurde ja richtig ausgedünnt. Die Anstiege waren ja kurz, aber diese 8%, also gerade dieser zweite Anstieg, also ich habe dann Lorena Wiebes da hochfahren sehen. Die ist da ja fast gestanden. Also das hat Clara Koppenburg interessanterweise ja gestern schon gesagt. Die ist ja alle Etappen abgefahren und die meinte gestern ja schon, boah, die sind richtig steil hinten raus. Und vor diesem zweiten Gravel-Stück heute hat man das gesehen. Das ging ja hinten raus, 16-18%, glaube ich. Also da ist ja die ein oder andere Fahrerin, hat er diesen ganz klassischen Tritt-Rhythmus noch gehabt. Da ist gar nicht mehr so viel passiert. Aber hat mir gut gefallen. Und da ist mir dann gleich noch eine Sache aufgefallen. Lass uns hier mal kurz die Kategorie abfeuern.
Ausreißer und Ausrutscher.
Jonas, jetzt saßen wir beide schon mal in der Fernsehregie. Heute, erstes Gravel-Stück. Feld wird zertrennt, direkt in mehrere Gruppen. Wir hatten dann wirklich gleich so drei oder vier 20 Fahrerinnengruppen. Ich hatte eine Theorie, es kam der Helikopterschuss, die Kamera, und man sieht ein Feld, Kamera zieht auf, man sieht das zweite Feld, Kamera schwenkt ein bisschen nach links, man sieht das dritte Feld, Kamera zieht noch weiter auf, man sieht die vierte Gruppe. Da saß meine These, und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil du das ja auch schon mal erlebt hast. Ich würde behaupten, da saß jemand in der Regie, hat gesagt, wo sind die denn alle? aufziehen, aufziehen, nach links, weiter aufziehen. Das sind immer, aufziehen, ich muss alles sehen. Ich glaube, da wurden Fahrerinnen gesucht. Da hat irgendwer gemerkt, hoppla, das sind zu wenig. Zieh so weit auf, du kannst, schwenk nach links, zeig mir einfach die halbe Landkarte. Und irgendwann hat er dann einmal alle im Bild. Aber so war es gut, so hat man selber als Zuschauer live mitdenken können, wie es offensichtlich auch Regisseure oder Regisseurinnen da geht. War gar nicht so einfach, weil das ging sehr schnell und sehr viele Gruppen. Am Ende, irgendwann nach 20 Sekunden, hat man alle in einem Bild gesehen.
Das hat gut funktioniert, bin ich voll bei dir. Und ehrlicherweise hat man auch bei einigen Schüssen von vorne gesehen, die Kameras auf dem Motorrad haben gar nicht so viel gebracht. Also es gab da einige Kameraaufnahmen, da hat man überhaupt nichts mehr gesehen. Also da war der Helikopter war wirklich, glaube ich, teilweise die einzige Option. Plus war natürlich dann, erstmal die Autos der Teams haben ja sowieso keine Chance, dann irgendwo mehr dabei zu sein. Und die Kameramotorräder haben es natürlich dann auch schwer, immer da zu sein, wo gerade was passiert. Weil es kam dann am letzten Gravelstück zum Beispiel, war Annemiek van Vleuten auf einmal weg. Niemand wusste so ganz genau, was war. Sie hatte wohl auch einen Defekt, aber es hat dann niemand mehr gesehen. Also es ist dann einfach, irgendwann wird es so unübersichtlich, weil dann einfach gefühlt 50 Gruppen auf diesem Gravelstück unterwegs sind. Und da alles abzufangen ist natürlich, das ist die Königsaufgabe. Und wenn man es so lösen kann mit, zieh einfach auf, dann ist es ja perfekt.
Ja, vor allem die Motorräder heute, dachte ich mir auch, gerade bei manchen, ich glaube, viele freuen sich, dass so viele Kamerapräsenz jetzt da ist. Heute wäre vielleicht ein, zwei Kameramotorräder weniger, glaube ich, auch gut gewesen. Also, was da heute in die Lungen eingeatmet wurde an Staub, also da kam irgendwann auch der Helikopterschuss, wo sie durch so einen Wald gefahren sind. Also, das klingt jetzt makaber, das sah fast schon nach Waldbrand aus. Wie es da rausgeraucht hat, rausgestaubt hat, absoluter Wahnsinn. Aber ich habe noch einen Ausrutscher. Gut, wir haben schon über Garcia gesprochen, vom eigenen Auto umgefahren, das wäre der offensichtlichste. Das Fahrrad von Elisa Balsamo. Jetzt gibt es viele Leute, die würden sich darüber freuen, Weltmeisterin Fahrrad. Ne? Super Rad, Weltmeisterlackierung, alle. Ja, Elisa Longoborghini fand das so semi. Also erstens hat sie es im Interview danach nach dem Rennen gesagt, ja super, sie hat den Platten und da kommt sofort ihre Teamkollegin, gibt ihr das Rad, sie sind eh ungefähr gleich groß, deswegen war das super und das ist ja auch nicht selbstverständlich, die Weltmeisterin gibt ihr Fahrrad sofort ab, ne? Also super Leistung, aber ein ganz komischer kurzer Vorbau, mit dem konnte sie kaum umgehen. Also, Elisa Balsamo, jetzt schönes Rad, alles gut, aber jetzt kannst du Elisa Longoborghini doch mal bitte den passenden Vorbau auch noch mit dran machen. Da hat sie sich nach dem Ziel im Interview fast noch beschwert, ja, schönes Rad und super, aber der Vorbau, der war schon ein bisschen kurz.
Das fand ich auch fantastisch. Generell muss man ja sagen, also ihr habt ja gestern auch schon drüber gesprochen, über die Interviews auch. Danach auch wieder Marlen Reuser, die richtig abgeliefert hat mit ihrer trockenen Art, wie sie da ist. Dann wurde sie gefragt, ja, was bedeutet jetzt eigentlich dieser Sieg? Und dann hat sie nur, ja, sagst du es mir. Also da war sie auch schon ganz trocken unterwegs wieder nach ihrem Parforce-Ritt da vorne an der Spitze und einem Etappensieg.
Ja, dann wurde auch natürlich gleich wieder die klassische Frage gestellt, und ist das jetzt der größte Erfolg deiner Karriere? Und sie, ja. Also sie hatte schon super Rennen gehabt und super Erlebnisse und das ging dann aufzuwägen, das ist ja immer so ein Ding, aber ja, sehr gut. Weil ich glaube, bei diesen Etappen, da gibt es so einen Fragenkatalog, den man abfragen muss. Was bedeutet es? Wie fühlt es sich an? Ist das der größte Erfolg deiner Karriere? Wunderbar.
Ein Ausrutscher gab es noch und zwar ist da wieder Mavi Garcia verwickelt. Die haben ein bisschen missgebaut bei der einen Fahrradübergabe. Also sie haben wieder einen Platten, eine Teamkollegin kam, da gab es eben dann wieder mal einen Radwechsel. Ich weiß gar nicht, auf wie vielen Rädern sie heute unterwegs war. Und da kommt von hinten eine Kollegin oder eine Mitfahrerin von Bike Exchange an. Und die haben sie nicht auf dem Schirm gehabt und die haben sie einfach gefällt. Die eine steht links, die andere rechts, die kommt von hinten, Mavi Garcia macht einen Schritt in die Mitte, zack, wie Bein gestellt und die haut sie einfach hin. Also das war wirklich auch an der Grenze, da so einen Sturz zu verursachen. Die hat natürlich auch ganz schön bedient aus der Wäsche geschaut, weil ich glaube, damit hat sie auch nicht gerechnet, dass jetzt einfach da jemand kommt und sie von der Seite umnockt.
Ja, klassische Blutgrätsche halt. muss ab und zu mal sein. Taktisches Foul, gelbe Karte und weiter geht's.
Vielleicht einfach eingebremst, oder? Damit sie ihnen helfen kann, wieder nach vorne zu kommen. Vielleicht nicht die schlechteste Idee.
Ja, stimmt. Wenn du selber stehst, dann holst du noch ein, zwei und dann kann man zusammenfahren. Kann helfen.
Also ich glaube, also es waren spektakuläre Bilder, es ging auch ordentlich zur Sache, aber am Ende war es dann doch relativ ruhig, ich glaube, so kann man es sagen. Keine hatte dann wirklich Interesse, nochmal was auszunutzen. Es stellt sich wieder so ein bisschen die Frage, die ihr gestern auch schon besprochen habt, ist SD Works da auch ein bisschen zu vorsichtig, Annemiek van Vleuten nicht unter Druck zu setzen? Also sie sieht nicht so aus, als sei sie in der absoluten Topform. Habt ihr auch drüber gesprochen, Krankheit ist da. Und heute hatte ich wieder das Gefühl, dass sie, klar, sie haben jetzt den Etappensieg mit Marlen Reuser, alles schön, aber ich glaube, die hätte auch auf diesen Gravel-Stücken auch nochmal mehr Druck auf sie ausüben können, oder? Hast du es ähnlich gesehen oder denkst du, ja, Etappensieg ist dann doch wichtiger?
Ja, heute fand ich es ein bisschen schwierig, weil als Reus dann erst attackiert hat, 15 Kilometer vor dem Schluss, sobald sie dann diese Lücke hatte, was mich erstens gewundert hat, dass da gar keiner die Anstalten gemacht hat, nachzusetzen, weil die Attacke war gut, aber da haben sich ja alle nur angeschaut, da war keine einzige Fahrerin, die da mitgemacht hat. Und wenn Reus dann mal 10 Sekunden hat, dann ciao, dann war es das. Aber davor hatte ich auch schon den Eindruck, dass Annemiek van Vleuten hier und da kämpft und ich glaube, irgendwo war sie auch schon mal leicht zurückgefallen. Und dass da ist die Works nicht versucht, Kapital rauszuschlagen, wundert mich schon. Am Ende steht jetzt der Etappensieg, also das ist wunderbar. Aber ich bin gespannt, wirklich, wie wir am Sonntag zurückschauen auf die Tage. Sollte Annemiek van Vleuten wieder gesund werden und ihr Loch, das sie gerade hat, sich nicht allzu groß auswirken, könnte, gut, im Nachhinein ist man, aber wir machen es dann, wie Clara Koppenburg gestern gesagt, schön vom Sofa aus klug scheißen. Am Ende, glaube ich, könnte sich das rächen, dass man gestern heute nicht mehr ausgenutzt hat, um da Annemiek van Vleuten einfach so viel Zeit wie möglich abzunehmen. Und da hätten sie eigentlich das beste Team, um da was zu gestalten. Beziehungsweise andere würden sicherlich auch mitmachen, aber eigentlich müsste das von SC Works auskommen.
Bin ich bei dir. Sie hat auch kein so starkes Team, das sie da krass unterstützen kann. Ich glaube, so kann man es schon sagen. Ein Team, das mich heute beeindruckt hat, für dieses jetzt gab es einen dritten Platz für Amia Lusik, hörst du sie von Canyon? Alena Amia Lusik. Die sind super stark gefahren in Canyon und die hatten richtig Bock. Allen voran Katarzyna Niewiadoma. Also die macht mir so viel Spaß, wenn sie fährt. Also solange sie noch ein Körnchen Kraft drin hat, greift sie an. Es scheint mir so ein bisschen wie das Dan Martin bei den Männern immer gemacht hat. Solange noch was im Körper ist, wird attackiert. Also das finde ich fantastisch. Sie sorgt immer für ein aktives Rennen, ist, glaube ich, immer am Limit. Oder versucht immer am Limit zu fahren und drüber hinaus zu gehen. Also es ist ganz fantastisch, wie sie fährt. Also gefällt mir sehr, sehr gut, dass sie immer attackiert und einfach ein aktives Rennen haben will.
Macht einfach Spaß zuzuschauen. Absolut. Ich glaube, ich habe auch gestern noch von einem Interview von ihr gelesen, wo sie auch gesagt hat, ja, das mit der Taktik und so, das ist ja schon immer alles gut, aber am Ende fährt sie auch einfach Rennen und hat auch einfach irgendwie Bock, Rennen zu fahren. Also deswegen ist das noch so, diese kleine Portion Chaos und einfach Intuition und Instinkt, was da noch dabei ist, was als Zuschauer absolut Spaß macht, mit anzugucken. Ist doch wunderbar.
Lass mich noch einen Satz über eine Fahrerin, die mir heute wieder aufgefallen ist, die auch in den letzten Tagen schon einen Riesenjob gemacht hat, verlieren. Und das ist Silvia Persico von Valcar Travel und Service. Die ist jetzt Zweite im Gesamtklassement und die ist auch immer dabei. Und ich glaube, es ist eine Fahrerin eigentlich, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber eine Riesentour bisher fährt. Das sind auch alles Etappen, die ihr liegen. Kommt auch vom Cross, hat sich heute natürlich auch wohler gefühlt. Aber die ist, glaube ich, einfach noch zu erwähnen von dem, wie sie aktuell fährt und wie viel Spaß sie macht. Und natürlich auch, weil sie von so einem kleineren Team kommt. Jetzt nicht von den ganz großen Teams, die da sonst vorne sind, sondern ein kleineres Team, das richtig, richtig Bock macht. Genauso wie Parkhotel Falkenburg. Habt ihr gestern auch drüber gesprochen, die da diese Bergwertung wirklich als ihr Ziel herausgesucht haben und alles dran setzen, diese Punkte da zu holen und sich zu sichern.
Dann würde ich sagen, lass uns die Wertungen durchschauen, was passiert ist. Und das kann man heute, denke ich, relativ kurz machen, weil am Ende ist gerade, wenn man aufs GC schaut, nicht viel passiert. Also eigentlich sind alle Favoritinnen, wenn man so sagen kann, sind gut durchgekommen. Mavi Garcia, das haben wir vorhin angesprochen, ne? Die fällt aus der Top 10 raus mit 1,31, die sie heute verliert. Die restliche Top 10 im Endeffekt alle mit der, oder nicht im Endeffekt, sondern alle mit derselben Zeit ins Ziel gekommen. Punktewertung hat sich heute auch nicht ganz viel getan. Marianne Voss hat ein paar Punkte geholt, am Ende wieder 11 Punkte mehr als Lorena Wiebes, das muss man vielleicht sagen. Also sie baut ihren Vorsprung dahingehend aus. Das ist jetzt schon mehr als ein kompletter Etappensieg, den sie da Vorsprung auf Lorena Wiebes hat. Also sie bleibt da die Favoritin aufs grüne Trikot. Und im Bergtrikot bleibt Femke Gerritze vorne. Da sind heute zwei Fahrer noch mit reingekommen, die zwar jeweils 5 Punkte geholt haben, aber Femke Gerritze mit den 8, die sie hat, da weiterhin in Führung. Da hat sich nichts getan, auch in der Nachwuchswertung. Heute keine Änderungen.
Noch eine Frage, die ich an dich habe, und zwar zum grünen Trikot. Wenn man Lotte Kopecky sich anschaut, sie ist heute jetzt mit der Gruppe reingekommen, aber von ihrem Leistungslevel bin ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte sie noch stärker eingeschätzt. Sie musste halt immer wieder von hinten nach vorne kommen. Ich hätte dann doch gedacht, dass das eine Etappe eigentlich ist, die sie auch mit dominieren kann und nicht, dass sie immer wieder heranfahren muss. Also so wie sie im Frühjahr gesehen haben als absolute Dominatorin, da konnte ja eigentlich hier niemand was anhaben, hätte ich sie doch noch mal stärker eingeschätzt, als sie aktuell auftritt.
Hätte ich tatsächlich auch gedacht, ich hätte sie eigentlich tatsächlich auch eventuell je nach Rennkonstellation für die Etappe auch mit auf dem Schirm gehabt eigentlich, also hätte schon was für sie sein können. Gut, am Ende, wenn Marlen Reusser dann vorne raus ist, dann geht es da auch um nichts mehr, also dann kann sie da auch nichts mehr ausrichten, das ist ja dann im Endeffekt auch klar.
Thomas, dann lass uns auf morgen schauen, oder?
Genau, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Schon die 5, ist das Wahnsinn, wie schnell es geht, oder? Ganz ehrlich, die Rundfahrt ist schon wieder halb rum. Naja, aber morgen, ich würde sagen, Ah, gut. Also, gehen wir es mal durch. Es ist am Ende auf dem Zettel eher eine flach- oder hügelige Etappe, sage ich mal. Es sind zwei Bergwertungen der vierten Kategorie nur. Also, da wird es wenig Punkte geben. Das heißt ja im Endeffekt, dass Femke Gerritz ja auch auf jeden Fall im Bergtrikot bleiben wird, glaube ich. Das kann man schon mal sagen. Und dann haben wir hinten raus eigentlich die letzten 20 Kilometer, so wie das für mich aussieht, ziemlich flach. Aber was noch sagen kann, wir haben noch eine Bonuswertung, die eben 20 Kilometer vor dem Ziel ist, an einem kleinen Anstieg, der ja im Endeffekt nicht anders ist oder nicht viel anders als die Bergwertungen davor, aber keine Bergwertung, sondern Bonus ist. Glaubst du, dass da morgen die GC-Fahrerinnen auf den Bonus gehen werden? Oder glaubst du, ich nehme gleich meine Meinung vorneweg, dass es zu weit weg vom Ziel ist, dass da noch nicht viel passieren wird und eher die Sprintteams das versuchen, irgendwie zu kontrollieren?
Ich glaube, wenn man aufs Profil schaut, würde man eigentlich denken, ja, das ist eine Etappe für Sprinterinnen, die sie kontrollieren wollen. Aber wenn wir jetzt die letzten vier Etappen, die erste kann man mal rausrechnen, aber wenn wir uns die letzten drei Etappen mal anschauen, da kann man nicht davon sprechen, dass irgendein Team hier was kontrolliert, sondern da ging es voll drauf. Es macht so viel Spaß, es anzuschauen. Das heißt, ich würde nicht aus Lorena Wiebes Sicht mal nicht davon ausgehen, dass es morgen zu 100% ein Sprint wird, weil du hast zwar gesagt Flachetappe, aber es geht schon sehr, sehr viel berghoch und bergunter. Und da bin ich gespannt, wie viel Power die Teams geben werden. Also wie schnell wird es gefahren werden? Ich gehe davon aus, dass es wie bisher immer sehr schnell gefahren wird. Und dann ist es am Ende wieder so ein bisschen eine Lotterie. Ja? Versucht es nochmal jemand? Katarzyna Nevadoma, ich will jetzt mal nicht ausschließen, dass sie da was versucht und mit einer kleineren Gruppe daran fährt. Und man muss halt dazu sagen, es sind pro Team nur 6 Fahrerinnen dabei. Das ist einfach ein Unterschied zu diesen 8-Mann-Teams, wo du auch einfach 4 Leute dann für eine Nachführarbeit einspannen kannst und trotzdem noch einen Sprintzug hast. Plus dazu natürlich kommt, dass viele Teams eine Sprinterin dabei haben, aber auch zusätzlich noch GC-Fahrerinnen haben, die jetzt da nicht in der Nachführarbeit die größte Arbeit leisten werden. Das heißt, es ist so ein bisschen schwierig vorauszusehen und es macht es natürlich auch geil, ja, anzuschauen, weil am Ende macht es natürlich Spaß, wenn es nicht so vorhersehbar ist.
Also alles möglich morgen, es kann alles passieren. Bleib mal schön vage, ja?
So, wir bleiben wirklich vage. Ich möchte aber noch eine Kleinigkeit mit dir besprechen, die hat jetzt gar nichts mit der Tour de France der Frauen zu tun, aber mit einer sehr bekannten deutschen Radfahrerin und das ist Fiona Kolbinger, die aktuell das Transcontinental Race fährt. Die liegt, glaube ich, Thomas, du kennst dich da viel besser aus, aber sie liegt, glaube ich, schon wieder in Führung oder lag in Führung. Aber da gab es einen kleinen Zwischenfall und zwar wurde sie ausgeraubt während dem Transcontinental Race.
Das ist Wahnsinn. Also Fiona Kolbinger, jetzt machen wir heute sehr viel Eigenwerbung, aber auch sie war schon mal bei uns zu Gast, ist nach wie vor eine meiner Lieblingsfolgen, weil ich es einfach super spannend finde und diese Frau einfach so wahnsinnig, ja, respektiere oder einfach so, ich bin einfach ein riesengroßer Fan von ihr, so muss man sagen.
Ist vor allem auch eine relativ zeitlose Folge. Immer also kann man immer auch, wer es noch nicht gehört hat, ja, gerne mal rein.
Und das ist tatsächlich einfach mein Strava-Tipp für alle, die auf Strava gerne unterhalten werden wollen. Ich gucke einfach mal auf ihre letzte Aktivität, Transcontinental Race Day 3. Und da kann man mal die Zahlen nehmen. Distanz 474 Kilometer, Höhenzunahme 6200 Meter, verstrichene Zeit 20,5 Stunden. Also einfach mal 20 Stunden Fahrrad fahren, fährt man 475 Kilometer mit 6000 Höhenmeter. Ich glaube, wenn man die Zahlen so nehmen würde, ist das wahrscheinlich die Etappen der Tour de France bisher zusammengerechnet einfach an einem Tag durchgefahren. Das Ganze ja ohne Support, also wer das Transcontinental Race nicht kennt, es gibt im Endeffekt freie Routenwahl, es gibt so ein paar Checkpoints, die man abfahren muss, der Rest der Routenwahl ist selbst, man darf keine Hilfe im Endeffekt annehmen und muss sich alles selbst verpflegen, also das ist unfassbar. Der Zwischenfall, ja, ist bitter, ich glaube, ihr wurde ihre Geldbeutel und ihr Timing-Chip oder irgendwas gestohlen, sie ist dann zur Polizei, hat Anzeige erstattet, hat sich entschlossen weiterzufahren nach meinen Infos, jetzt kann man sie aber nicht mehr immer finden und jetzt, so wie ich das gelesen habe, versuchen die Organisatoren irgendeinen Weg zu finden, ihre Route noch mit nachzuvollziehen, man sieht sie dann am nächsten Checkpoint wieder, aber absoluter Wahnsinn, also wer gerne mal hört, wie man an einem Lieferanteneingang in einem tschechischen Supermarkt 3 Stunden im Schlafsack schläft, damit man am nächsten Tag wieder früh aufwachen kann und 20 Stunden Fahrrad zu fahren, dem sei die Folge wärmstens ans Herz gelegt. Sprechstunde bei Dr. Kolbinger oder irgend sowas heißt sie, glaube ich.
Das ist ja nicht mal ihr Beruf, das muss man nochmal dazu sagen. Also sie ist keine Profi-Radsportlerin.
Die Frau ist Ärztin.
Wie Marlene Reuser auch, glaube ich. Die hat doch auch Medizin studiert. Also da schließt sich auch.
Ja, die hat auch im Krankenhaus gearbeitet, aber die ist jetzt halt Vollprofi, während Fiona Kolbinger Vollärztin ist und nebenzu mal noch Fahrrad fährt.
Absolut verrückt.
Absoluter Wahnsinn.
Morgen geht's weiter. 5. Etappe der Tour de France der Frauen steht an. Wir werden hier natürlich wieder darüber sprechen, nach der Etappe hier im Tourfunk. Danke dir, Thomas, und wir hören uns morgen wieder. Bis dann.
What's up? Der Radsport-Podcast. What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.